So, ein herzliches Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Jetzt probieren wir mal, ob das funktioniert. Jetzt. Ziele haben keine Auswirkung, wenn wir uns nicht irgendwann auf den Weg machen und versuchen, Wege zu finden, diese Ziele auch zu erreichen. Das hat ein ganz berühmter Prediger der Neuzeit gesagt. Rainer Schemenauer. Genau, also das hat Rainer in der Einführungspredigt zu dieser Themenreihe, zu unserer Gemeindeziele gesagt. Und ich würde dem gern noch einen Satz zufügen. Nächste bitte. Gemeindeziele ergeben nur Sinn, wenn wir uns darüber austauschen, was konkret hinter einem Ziel steckt und wie wir es in unserer Gemeinde erreichen wollen. Und deshalb bin ich heute eigentlich hier. Ich möchte mich mit euch austauschen, was eigentlich hinter einem Ziel steckt. Genau. Und das Gemeindeziel, um das es heute gehen soll, der Merksatz hierzu, der heißt, nächste Folie, Ziel unserer Gemeindearbeit ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen Gott von ganzem Herzen lieben lernen. Und das theologische Stichwort dazu ist Anbetung. Nächste Folie bitte. Genau, Anbetung. Anbetung, könnt ihr auch gleich weiterklicken, ist für mich, war das am Anfang ein Riesenwort. Das ist auch irgendwie ein sehr ehrfurchteinflößendes Wort einerseits. Andererseits habe ich festgestellt, dass es, dass es aber auch überraschenderweise, würde ich sagen, unter Christen irgendwie ein bisschen ein unklares Wort ist, ein bisschen undefiniert. Ich habe mich im Vorfeld der Predigt mit einigen Christen unterhalten, in meinem Freundeskreis, hier in der Gemeinde. Und für mich war es irgendwie ein bisschen überraschend, vielleicht für jemand von euch nicht, dass ich keine wirklich griffige Definition bekommen habe. Und auch, dass so typische Bibelstelle, wie es jetzt zum Beispiel zu einem Stichwort wie Evangelisation, Jüngerschaft, Dienst oder so einem in den Sinn komme, dass ich da eigentlich auch nicht so viel gekriegt habe. Das heißt, irgendwie kennen wir das Wort, wir haben es schon oft gehört, aber überraschenderweise ist es noch relativ unklar. Und um ehrlich zu sein, vor ein paar Wochen war ich auf genau dem gleichen Stand. Ja, und da möchte ich euch jetzt abholen, genau auf dem Stand. Genau, und wir wollen gemeinsam entdecken, was eigentlich hinter dem Wort steckt. Und das war für mich wirklich eine Entdeckung, eine Überraschung. Ja, wenn ich mich so einem Thema nähere, dann stelle ich gerne W-Frage. W-Frage, ich denke, die meisten wissen, was das ist. Das sind eigentlich alles Fragewörter, die mit W beginnen, also wieso, weshalb, warum, was, wo, wann, wie. Genau, das hilft mir, das Thema vom Anfang her zu denken, also irgendwie eine Reihenfolge heranzubringen, wie gehe ich an das Thema ran und gibt dem auch ein bisschen Struktur. Ja? Und das wollen wir heute machen. Ich habe 2 bzw. 4 W-Fragen rausgesucht und das erste ist, das ist dann die nächste Folie, ist die Frage, was ist Anbetung? Das müssen wir auf jeden Fall klären, weil ich hatte das Gefühl, auch in meinen Vorgesprächen, dass das zum Teil ein bisschen unklar ist. Das ist natürlich auch meine Definition von Anbetung. Und als zweites, das wird dann ein bisschen kürzer ausfallen, habe ich noch den nächsten Punkt. Wie, wo und wann können wir anbeten? Genau. Ich hätte gerne noch ein Warum aufgenommen. Das hätte aber zu lange gedauert. Wen das interessiert, kann später auf mich zukommen. Genau, aber das sind jetzt mal so die 2 Punkte, auf die ich auf jeden Fall eingehen will. Und um euch ein bisschen in das Thema reinzunehmen, ich kenne das, man kommt in den Gottesdienst, ich weiß nicht, aus welcher Situation ihr kommt. Ich habe mich mit dem Thema jetzt schon wochenlang beschäftigt. Ihr hört jetzt seit, sagen wir mal, 4 Minuten davon. Ich lasse die Frage jetzt mal stehen eine Minute und ich bitte euch, jeder ganz persönlich mal spontan Antworten zu suchen auf diese 2 Fragen. 1 Minute Zeit. würde es wieder unterbrechen. Was ist also Anbetung? In der Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf ein Buch gestoßen. Das ist auch die nächste Folie von C.S. Lewis, The Four Loves. C.S. Lewis wird wahrscheinlich einiger von euch im Begriff sein. Es ist ein irischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Ja. Der ist 1963 gestorben, im Alter von 64 Jahren, ist also schon ein bisschen älter. Auch das Buch ist, glaube ich, von 1960. Er hat viel christliche Literatur geschrieben, unter anderem eben dieses Buch, The Four Loves. Auf Deutsch gibt es auch eine Übersetzung, Die vier Arten der Liebe. Und in diesem Buch versucht C.S. Lewis, den Begriff Liebe, ich denke, einige von euch ist das auch bekannt, dass der Begriff Liebe im Deutschen ein Wort ist, aber eigentlich viel vielschichtiger ist. Ja. Also in anderer Sprache gibt es da verschiedene Begriffe dafür. Und C.S. Lewis versucht, diesen Begriff ein bisschen zu entzerren, ein bisschen zu entschlüsseln und dem Struktur zu geben und den auch aufzuteilen in verschiedene Lieben. Genau. Und eine Liebe davon, das ist die nächste Folie, ist die Bedürfnisliebe. Die beschreibt er darin. Mit Bedürfnisliebe meint C.S. Lewis, dass jeder Mensch der Liebe bedarf. Ja, jeder Mensch braucht Liebe, jeder Mensch hat ein tiefes Bedürfnis danach, geliebt zu werden. Wir sehnen uns danach, wir sehnen uns nach Anerkennung und Liebe. Ja. Ich denke, das ist für jeden irgendwie nachvollziehbar, das ist auch bekannt. Die Liebe kennt, glaube ich, jeder. Jeder sehnt sich danach, geliebt zu werden. Das ist die Bedürfnisliebe. Er unterteilt weiter in eine Hingabeliebe. Das ist die nächste Folie. Genau. Damit ist gemeint, dass jeder Mensch sich auch danach sehnt, Liebe zu geben. Wusstest du das? Dass jeder Mensch sich auch danach sehnt, Liebe zu geben? Ich denke, als Christ ist das vielleicht ein alter Hut. Da werden wir auch zu aufgefordert in der Bibel, dass wir Liebe geben, aber unabhängig, C.S. Lewis schreibt, unabhängig ob Christ oder nicht, sehnt sich jeder Mensch danach, Liebe zu geben. Und da ist mir ein Videoclip eingefallen, den ich mal gesehen habe vor ein, zwei Jahren zu Weihnachten. Das war eine Aktion von einer amerikanischen Zeitung. Die Redaktion hat da Kinder eingeladen in die Redaktion und hat die interviewt. Ja, und hat denen zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, was wünschst du dir am liebsten zu Weihnachten? Ja, kamen natürlich etliche Antworten, Barbiehaus, Xbox-Computer, Lego, sämtliche Sachen. Ne? Die Antworten blieben da nicht aus. Und die zweite Frage war, was denkst du, was deine Mutter sich zu Weihnachten wünscht? Worüber freut sich deine Mama? Über welches Geschenk? Und dann ist einiges eingefallen, Ring, Kleid, Fernseher und so weiter. Das war an einem Tag. Am nächsten Tag wurde die Kinder nochmal in die Redaktion eingeladen und über Nacht hatte die Redaktionsmitarbeiter diese Geschenke, die sie am Vortag gesagt haben, besorgt. Ja? Und die Kinder wurden nochmal interviewt, die saßen da, vor ihnen so ein Tisch und links war dann ihr Geschenk, was sie sich gewünscht haben oder gesagt haben, dass sie sich wünsche. Und rechts war das Geschenk ihrer Mama. Und dann haben die Mitarbeiter denen eine ganz schwierige Frage gestellt. Beziehungsweise keine Frage, sie haben sie vor die Entscheidung gestellt, du darfst ein Geschenk mit heimnehmen. Entweder das für dich oder das für deine Mama und es deiner Mama schenken, um ihr eine Freude zu machen. Beides geht nicht, du musst dich entscheiden. Und es ist dann sehr rührend in dem Video, wie sich die Kinder wirklich alle, zumindest in dem Video, alle für das Geschenk für ihre Mama entscheiden. Ja, und sagen, das ist mir wichtig, meiner Mama Freude zu machen, weil ich sie so lieb habe. Ja, und das zeigt, finde ich, entweder die Kinder sind super dumm, ja, und dumme Menschen, oder jeder Mensch sehnt sich danach, auch Liebe zu geben. Das ist die Hingabe, Liebe. Jeder Mensch sehnt sich danach, Liebe zu geben. Genau. Und C.S. Lewis beschreibt noch eine weitere Liebe. Und das wird, da wird es jetzt interessant. Er nennt diese Liebe Wertschätzungsliebe. Und er sagt über diese Liebe, die ist nur Gläubigen vorbehalten, sagt er. Und es ist die größte Tugend, die der Mensch vollbringen kann, diese Liebe zu haben. Und sie stillt zugleich die tiefste Sehnsucht seines Herzens. Und um was es da geht, möchte ich euch kurz beschreiben. Habt ihr schon mal so ein richtig schönes Naturschauspiel erlebt? Ich sage jetzt mal einen Sonnenuntergang. Ja? Habt ihr das schon mal erlebt, so ein richtig schöner Sonnenuntergang? Also meine Frau und ich habe Anne jetzt gar nicht gesehen, meine Frau und ich, wir waren dieses Jahr schon in Frankreich im Urlaub, an der Atlantikküste. Und an dem Strand, wo wir da waren, der ist relativ großzügig, da hat man viel Platz, da kann man auch alleine sein. Und der ist nach Westen ausgerichtet, komplett. Ja. Also wenn man da übers Meer gucken könnte, wird man bis nach Amerika sehen, kann man natürlich nicht. Aber da kann man super Sonnenuntergänge erleben, wenn das Wetter passt. Ja. Weil der halt direkt nach Westen ausgerichtet ist, ist nur Meer und man sieht diesen Sonnenuntergang. Und wenn man dann da so steht, und sich den anschaut, dann ist man ein bisschen wie gelähmt. Man guckt sich das so an, man staunt, man ist still und man ist irgendwie mit so einer Freude erfüllt, dass man das jetzt erleben darf. Man schätzt es wert, dass man das jetzt erleben darf. Und C.S. Lewis sagt dazu, das ist eine Wertschätzungsfreude. Ja? Und wenn man das, diese Momente mit einem Foto festhalten will, ich meine, heute Mittag ist hier Dreisam-Kolleg Fotos machen. Die größte Disziplin für einen Fotograf ist, diesen Moment irgendwie festzuhalten, diese Gefühle nochmal hervorzurufen. Letztendlich kann man das nie 100%, ja, weil eben diese Test, diese Freude, die ist was ganz Besonderes. Da reicht es nicht nur, visuell ein Foto zu haben. Ich hoffe, ihr habt solche Momente schon mal erlebt, das ist die Wertschätzungsfreude. Und C.S. Lewis unterscheidet ganz bewusst zwischen Freude und Liebe. Freude hast du nur, solange der Sonnenuntergang anhält, ja? Solange du das erlebst. Liebe geht darüber hinaus. Aus Wertschätzungsfreude wird Wertschätzungsliebe, wenn du in dem Moment dastehst und sagst, Herr, ich danke dir, dass ich das erleben darf. Ich schätze es so wert. Danke für deine Schöpfung. Ich preise dich. Wenn du jemand hast, dem du dafür danken kannst, deswegen ist es auch nur gläubige Vorbehalte. Denn in dem Moment können wir nicht das Meer umarmen oder die Sonne küssen oder so, aber wir können demjenigen, der das geschaffen hat, dem Schöpfer dankbar sein und ihn lobe und preise. Aus dieser Dankbarkeit raus lobe und preise ich den Herrn. Und Leute, das ist Anbetung. Das ist für mich Anbetung. Könnt ihr die nächste Folie machen? Wertschätzungsliebe ist für mich Anbetung. Sie stillt die tiefste Sehnsucht deines Herzens, Gott zu lieben, Gott wertzuschätzen, ihn anzubeten. Und seht ihr, das ist jetzt das Buch von C.S. Lewis. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann finde ich eigentlich keine Stelle, wo Anbetung definiert ist. So eine richtig griffige Stelle, wo sagt, das ist damit gemeint. Aber überall, wo es um Anbetung oder um das Anbeten geht, geht es darum, Gott aus Liebe, aus dieser Wertschätzungsliebe heraus, alles zu geben. Gott alles zu geben, das ist Anbetung. Das erste Mal, dass das Wort Anbetung in der Bibel vorkommt, ist in 1. Mose 2,20. Wenn wir die nächste Folie mal machen. Das ist die Geschichte, wo Abraham bereit ist, seinen Sohn Isaak, seinen einzigen Sohn Isaak, am Berg Moria zu opfern. Und in Vers 5 steht da, Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham hatte da die Gitarre dabei und die Liederbücher und da haben sie auf dem Berg gesungen. Natürlich nicht, ja. Also was ist da passiert auf dem Berg? Wisst ihr wahrscheinlich, Abraham war bereit, Gott alles zu geben. In diesem Fall sein eigener Sohn. Und ich sag's nochmal, entweder Abraham war sehr dumm, ein dummer Mensch, oder er hat Gott sehr geliebt. Und aus dieser Liebe heraus war er sogar bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Das erste Mal, wo das Wort Anbetung oder Anbeten im Neuen Testament vorkommt, ist in Matthäus 2, Vers 11. Ja, das wäre die nächste Folie. Hier geht es um die, weithin bekannt als drei Könige. Das ist zwar nicht ganz richtig, denn es waren weder drei noch Könige noch ja, und so weiter. Auf jeden Fall, die kamen nach Jerusalem, wurde dann durch den Stern nach Bethlehem geleitet und dann lesen wir da in Matthäus 2, Vers 11, da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch da wieder, sie gaben ihm das Beste, was sie hatten, in dem Fall Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und man muss sich das mal überlegen, da liegt ein Baby in der Futterkrippe. Das wäre wie, wenn ich heute zu einem Säugling gehen würde und sage, hier hast du meinen Autoschlüssel, hast du meine Wohnungsschlüssel. Entweder die Leute waren sehr dumm, sich auf dieses Baby zu verlassen, oder sie haben die Bedeutung des Kindes oder das Kind bereits sehr wertgeschätzt. Sonst hätte sie diese Dinge nicht mitgebracht. Und als dritter Text habe ich noch den Text, den Sonja vorhin schon so wunderbar erzählt hat. Ich finde, die Geschichte zeigt mehr als jede andere in der Bibel, was eigentlich Anbetung ist. Sie steht in Lukas 7, Vers 36 bis 47 und ich würde sie einfach nochmal mit euch lesen. Ihr könnt einfach die Folie weitermachen, wenn ihr mir am Ende von dem Text sind, sind drei Stücke. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Seht ihr, ich denke, die Frau hat Jesus angebetet. Das ist eine wirkliche Anbetung. Sie hat alles gegeben, sie hat das Beste gegeben, was sie hat. Sie hat seine Füße nicht mit Wasser benetzt, sondern mit ihren eigenen Tränen. Sie hat seine Füße abgetrocknet mit ihren eigenen Haaren, nicht mit einem Tuch oder so. Und sie hat das Salböl mitgebracht, was damals sehr teuer war. Und ich denke nicht, dass die Frau eine sehr reiche Frau war. Die Geste dieser Frau, die sprach und spricht Bände über die tiefe Dankbarkeit ihrem neu gefundenen Retter Jesus gegenüber. Das ist Wertschätzungsliebe, das ist Anbetung. Und um nochmal C.S. Lewis zu zitieren, er beschreibt da diese Lieben nochmal an einem Beispiel. Wenden wir diese Lieben auf eine Frau an, dann versteht man es leichter. Die Bedürfnisliebe sagt zu der Frau, ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche dich. Die Hingabeliebe gibt der Frau Glück, Schutz und wenn möglich Geld. Sie gibt der Frau. Die Wertschätzungsliebe staunt nur über die Frau. Sie hält den Atem an und ist still. Sie freut sich über das Wunder ihrer Existenz, selbst wenn sie nicht für ihn existiert. Wertschätzungsliebe ist nicht total niedergeschlagen, wenn er sie verliert, also die Frau. Er freut sich einfach darüber, diese Frau gesehen zu haben. Und auf den Mensch angewendet macht diese Wertschätzungsliebe eigentlich keinen Sinn. Deswegen nochmal auf Gott angewendet heißt es so, Bedürfnisliebe ruft zu Gott, Gott, ich bin arm, ich brauche dich, ich brauche Gott. Hingabeliebe ist bereit dafür, Gott zu dienen, sogar für Gott zu leiden. Die Wertschätzungsliebe sagt, Gott, ich danke dir für deine Herrlichkeit. Und ich habe eine Frage an euch. Wann hast du das letzte Mal angebetet? Wann hast du zum letzten Mal gestaunt über dein Leben und über den, der dein Leben gegeben hat? Wann hast du Gott zum letzten Mal gesagt, wie sehr du ihn schätzt und wie sehr du ihn liebst um seiner selbst willen? Wann hast du zum letzten Mal angebetet? Und seht ihr, ich habe am Anfang gesagt, könnt ihr die nächste Folie machen, die Wertschätzungsliebe ist die größte Tugend, die der Mensch vollbringen kann und stillt zugleich die tiefste Sehnsucht im Herzen des Menschen. Warum ist das so? Wenn wir am Anfang von der Bibel auf die Schöpfung gucken, Gott hat uns erschaffen, um ihn zu lieben. Wir sind erschaffen, um Gott wert zu lieben. Wir sind dazu erschaffen, gleich still Gott anzubeten. Um was geht's hier? Das ist der Sinn unserer Existenz. Anbetung ist der Sinn unserer Existenz. Das ist die nächste Folie. Und deshalb ist Anbetung die größte Tugend, die ein Mensch vollbringen kann. Und zugleich stillt es die tiefste Sehnsucht, weil wir dafür geschaffen sind. Wir sind genau für diesen Zweck geschaffen. Und wenn ich mal auf den Predigttext jetzt endlich aus Lukas 10, Vers 27 kommen darf, wenn wir nun wissen, was Wertschätzungsliebe ist, lesen wir mal den Text. Kommt gleich. Das ist der Predigttext. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Die Liebe, die hier umschrieben wird, ist das die Wertschätzungsliebe? Ich denke schon, dass das genau die ist. Hier wird Anbetung umschrieben. Und seht ihr, könnt ihr nächste Folie machen. In der Vorbereitung der Predigt war ich irgendwann an dem Punkt und war so erstaunt, wie viel mehr eigentlich hinter Anbetung steckt, wie Lobpreislieder zu singen. Und wie unpassend es ist, sich darüber zu streiten, in welcher Form wir das tun. Ob wir jetzt das mit der Orgel oder mit der E-Gitarre besser ist, mit einer Liturgie oder Zeugnis oder im Gebet, das ist doch ganz egal, hier geht es um viel mehr, hier geht es um den Sinn unserer Existenz. Und wenn ich als Christ einen anderen Christ anbete sehe, dann erfüllt es mein Herz doch mit Freude Und nicht mit Zorn oder Kriegskram oder irgendwelchen Besserwisserei. Das muss natürlich Anbetung sein, klar. Aber wenn ich jemanden sehe, egal in welcher Form es tut, dann erfüllt es mein Herz doch mit Freude. Hier geht es um viel mehr. Ja. Es geht um den Sinn unserer Existenz. Und wenn man das mal verstanden hat, dann stellt sich eigentlich die zweite Frage, die wir ja auch noch haben, stehen die nächste Folie, eigentlich fast gar nicht mehr. Wie, wo und wann können wir anbeten? Ich möchte erst gerne auf das Wie kurz eingehen. Wir wissen ja nun, dass Anbetung aus einer tiefen Dankbarkeit für Gottes Existenz, seiner Schöpfung, seiner Herrlichkeit heraus geschieht. Ja? Und auf die Frage, wie kann ich Gott anbeten, würde ich antworten, aus einer tiefen Dankbarkeit heraus. Und jetzt sagt einer, ja, vielleicht bin ich nicht immer dankbar. Ich habe vorhin von einem Sonnenuntergang gesprochen. Das heißt natürlich nicht, dass ich jeden Tag einen Sonnenuntergang erleben muss, um Gott anzubeten. Sondern Gottes Herrlichkeit ist überall um uns. Man muss sie nur erkennen. Jeder Mensch hier drin, welches Wunder Gottes, Gottes Herrlichkeit sitzt hier. Als ich als sicher war, dass Anne, meine Frau, schwanger war, da war ich jetzt vom Frauenarzt gekommen im Ultraschallbild. Das kommt jetzt gleich her. Und das hat mich echt total umgehauen. Nächstes, ja, genau. Das ist das Ultraschallbild. Und auf dem Ultraschallbild war unser Baby 2 Millimeter groß. 2 Millimeter. Das könnt ihr gleich, da kommen noch 2 Pfeile. Der erste. Das ist das Baby, der Punkt. Und jetzt kommt der nächste. Das, da steht, wie groß es war. 0,22 Zentimeter. 2 Millimeter groß. Und jetzt kommt der Hammer. Die Ärztin hat gesagt, ja, man kann bestätigen, dass sie schwanger sind, weil das Herz hat schon geschlagen. Das Herz hat schon geschlagen bei 2 Millimeter, bei so einem Ding. Das finde ich, das hat mich umgehauen. Also da konnte ich wirklich nur noch dastehen, genau wie beim Sonnenuntergang und sage, Herr, ich danke dir dafür, ich danke dir für deine Herrlichkeit. Das ist einfach Wahnsinn. Ja? Und wenn man das mal weiterdenkt, die befruchtete Eizelle, habe ich mich erkundigt, wächst in der Schwangerschaft über 40 Wochen zu 100 Trillionen Zellen heran. Trillionen, wisst ihr, wie viel das ist? Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen. Und das 100-mal. Abartig. Ja? Ein einziger Strang deiner DNA würde reichen, um ein 1000-bändiges Lexikon zu füllen mit jeweils 600.000 Seiten und 500 Worten pro Seite. Die Information, die da drin steckt, das bist du. Jeder Mensch ist ein Wunder Gottes. Und wir könnten den ganzen Tag hier rumlaufen und sagen, ah, ein Wunder Gottes, noch ein Wunder Gottes, noch ein Wunder Gottes. Ja, Gottes Herrlichkeit ist überall um uns rum. Und wir müssen sie nur erkennen. So können wir anbeten. Wie kann ich anbeten? Es reicht, deinen Nächsten anzusehen und zu sagen, Gott, du bist großartig. Das reicht. Damit ist eigentlich auch schon ein bisschen die Frage nach dem Wann beantwortet, aber auf das möchte ich trotzdem ein bisschen auf das Wann und Wo möchte ich trotzdem nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. Vielen Dank. Denn ich habe auch festgestellt, meistens verbindet man Anbetung mit einem Ort, einer Stätte. Ja? Also einer Kirche, einem Tempel, einer Kathedrale, vielleicht einem Zimmer zu Hause. Ja? Wenn man aber in die Bibel schaut, wird man feststellen, dass das eigentlich nie Gottes Wunsch war, eine Anbetungsstätte zu haben. Das war eigentlich nie Gottes Wunsch. Wenn wir ganz von Anfang denken, Adam, wie ist Gott Adam begegnet? Er ist mit ihm durch den Garten spaziert. Die hatte da Kaffeekränzchen, die haben sich unterhalten. Später bei Abraham. Abraham hat überall, wo er hinkam, einen Altar gebaut. Abraham war viel unterwegs mit Zelt und so. Überall, wo er gekämpft hat, hat er als erstes einen Altar gebaut. Und um diesen Altar rum hat sich dann seine Sippe niedergelassen. Also man könnte auch sagen, Abraham war immer bei Gott und Gott war immer bei Abraham. Ja, die sind so umhergezogen. Die Geschichte von Mose kennen wir auch. Mose und das Volk Israel in der Wüste. Gott befahl Mose, eine Stiftshütte zu bauen. Im Prinzip Stiftshütte, dem das nichts sagt, das ist ein Zelt und in der Mitte von dem Zelt stand der Altar. Und um die Stiftshütte herum hat sich das Volk Israel niedergelassen. Über der Stiftshütte war bei Tag eine Wolkensäule und bei Nacht eine Feuersäule. Und wenn diese Säule weitergezogen ist, Gott hat es bewirkt, dann ist das Volk da mitgezogen. Also Gott hat sein Volk geführt. Die waren immer beieinander, egal an welchem Ort. Ja. Und auf die Idee, einen Tempel zu bauen, kam eigentlich erst König David. In 2. Samuel 7, Vers 2 lesen wir, das ist dann die nächste Folie, da sagte der König, also David, zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes, also das Heiligtum, in dem Zelt wohnt. Und er wollte dann neue Tempel bauen. Und Nathan sagte zum König, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und gleich im Vers danach ist interessant, was Gott dazu sagt. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Fragezeichen. Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. Gott hat sich das eigentlich nicht gewünscht, dieser Tempel. Und David hat ihn trotzdem gebaut. Und was ist passiert? Bis zu dem Zeitpunkt ist Gott mit den Menschen umhergezogen. Man könnte auch sagen, Gott hat die Menschen besessen. Nun haben die Menschen Gott eingesperrt in ein Gebäude. Ja? Gott wurde festgenagelt. Es hieß, Gott, du wohnst im Tempel und wir kommen zu dir, wann wir wollen. Bislang hat Gott den Alltag der Menschen regiert. Jetzt wurde Alltag und Anbetung getrennt. Anbetung nur in der Kirche und von Montag bis Samstag leben wir, wie wir wollen. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Trennung, die hält bis heute an. Das war aber nie der Wunsch Gottes. Wir dürfen Alltag und Anbetung nicht trennen. Wo und wann können wir anbeten? Immer und überall. Nächste Folie. Denn Gott ist immer und überall da. Kennt das Lied. Ob ich einkaufe, ob ich in der Schule bin, ob ich im Geschäft bin, ich kann ständig diese drei in Dankbarkeit anbeten. Immer und überall. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Seht ihr, mir ist so wichtig für unsere Gemeinde, dass wir das Ziel verstehen und dass wir diese drei Dinge, die ich jetzt aufliste, uns zu Herzen nehmen. Und die auch verfolge. Lasst uns, das wäre der erste Punkt, lasst uns Gott lieben und ihn wertschätzen von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft und unserem ganzen Verstand. Lasst uns Gott anbeten. Und wie können wir das tun? Lasst uns, das ist der zweite Punkt, uns aus einer Dankbarkeit für Gottes Herrlichkeit heraus anbeten, die wir überall um uns herum sehen können. Und als drittes, das Wo und Wann, lasst uns an jedem Ort und zu jeder Zeit anbeten. Denn Gott sagt, wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt. Das gilt immer. Das wünsche ich mir für uns. Amen.